Ich lese zuerst die Vorgeschichte zu unserem Bibeltext. Die Vorgeschichte aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 10 und dann die Verse 11 bis 14, der Predigttext. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit Gottes himmlischem Reich ist es mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitet. Viele wurden zu der Feier eingeladen. Als alles fertig war, schickte der König seine Diener, um die Gäste zum Fest zu bitten. Aber keiner wollte kommen. Da schickte er andere Diener und ließ den Eingeladenen nochmals ausrichten: Es ist alles fertig, die Ochsen und die Mastkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen. Kommt doch zur Hochzeit. Aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Da wurde der König sehr zornig. Er sandte seine Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Dienern: Die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Landstraße und ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen. So füllte sich der Festsaal mit Gästen. Und jetzt der Predigttext. Als der König kam, um die Gäste zu sehen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen? Fragte er ihn. Darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König seinen Knechten: Fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Dieser Text hat viele Facetten. Der König spricht zum Beispiel den nicht festlich angezogenen Mann an. Er bezeichnet ihn als mein Freund und lässt ihn nachher in die Finsternis werfen. Das wirft doch einiges an Fragen auf. Erhalten wir da Antwort, André?
Ich hoffe es, doch schwer. Du spürst, wie bereit ich bin, he? Und ja. Voller Freude. Danke. Voller Freude. Ein schöner Text. Ja, ich bin kein Festgänger. Ich gehe nicht gerne an Feste. Ich war jetzt an einer Retrette. Ich liebe es nicht, wenn 120 Leute zusammen sind. Es ist immer so laut. Ich war dann über Mittag, wir waren im Ländli den ersten Tag, ich war dann über Mittag in der Lounge. Ich glaube, Thomas, du hast die noch gestaltet, oder dort? Die kennen die meisten nicht, oder? Dort oben ist dann ruhig und da das Sofa, da habe ich mich eine halbe Stunde hingelegt. Und als ich wieder zurückkam, war es immer noch gleich laut. Dann habe ich gedacht, ach, ist gut, habe ich mir wenigstens eine kleine Auszeit nehmen können. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die Katharina und ich erlebt haben. Ich weiß auch nicht genau, vor 15 Jahren vielleicht so. In unserer Zeit, als wir in der FG Geist waren. Und wir waren eingeladen. Eingeladen für ein Apero und ein Essen zum Thema Mission in Sri Lanka. Eine Handwerkerschule, es wurden auch Pastoren Schulen gebaut dort. Und jemand aus unserer Gemeinde hat das sehr stark getragen und hat gesagt, ihr müsst unbedingt auch kommen. Da sind wir losgefahren. Ich habe zu Katharina gesagt, ja, ich weiß schon, wo das ist. Denn ich hatte kurz vorher dort einen Kurs, über ein Jahr lang, immer wieder waren wir dort, einmal im Monat in Winterthur in einer Kirche. Und Diese Kirche war von der GFC, so eine alte Schmitte oder sowas war es, ich weiß nicht genau, so ein alter Holzbau. Ich dachte, das ist dort. Wir haben also unser Auto abgestellt, parkiert, sind dorthin gelaufen. Schon von weit her hörte man die Musik. Es war eine tolle Atmosphäre, ein großes Buffet mit unglaublich vielen Leckereien. Sie haben ja gesagt, es gibt ein Apéro voraus. Und weiße Tischtücher und die Leute sehr schön angezogen. Wir waren ein bisschen underdressed, Katharina und ich. Aber das sehen wir öfters. Und dann hat Katharina zu mir gesagt, du, ich glaube, da sind wir falsch. Da habe ich gesagt, nein, schau, da ist, die haben es einfach sehr großzügig gemacht und sehr schön. Und komm, wir gehen ans Apéro. Und ich habe mich angestellt und dann Teller gefüllt und dann an einen Tisch gesetzt. Und irgendwann kam so ein älterer Mann, ich schätze, entweder war er so 60, 65, so um den Dreh rum. Und der kam zu uns, setzte sich uns vis-à-vis und hat ganz freundlich und nett gesagt, kennen wir uns? Nein, wir kennen sie nicht. Aha. Das ist meine Geburtstagsfeier hier. Und wir haben spontan gemerkt, dass wir am falschen Ort sind. Und Katharina hat innerlich gedacht, ich habe es ja immer gesagt, wenn der Mann mal hören würde. Und wir sind dann von der GVC in die Schleife gegangen und haben uns dort dann Chips und Nüsse, also diese Salznüsse gegessen. Ja, es war ein spezieller Moment, wirklich. Aber ganz ehrlich gesagt, ich konnte herzhaft darüber lachen. Und das Apéro war gut und den ersten Teller haben wir gekriegt, also das war kein Problem. Und in dieser Geschichte, vor allem in der Vorgeschichte, die Jürg gelesen hat, geht es ja um ein Fest. Und mir haben schon Leute gesagt, weißt du, ich habe gar keine Lust auf den Himmel, dort ist es immer langweilig. Und da habe ich gesagt, nein, das ist anders. Im Himmel ist Fest, Hochzeitsfest, schöne Kleider, gutes Essen, gute Musik, Tanz und Freude und einfach gute Stimmung, das ist Himmel. Wenn Gott über Himmel spricht, wenn Jesus über Himmel spricht, dann spricht er von einem Fest und sagt, dort ist ein toller Ort und es lohnt sich, dorthin zu gehen. Im Himmel ist es nicht langweilig. Und der Mann, der wollte ja ganz viele Leute einladen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr eine Geburtstagsfeier habt. Also ich werde längst nicht zu allen Geburtstagsfeiern eingeladen. Wie gesagt, das macht mir auch nicht so viel. Manchmal bin ich ein bisschen traurig, aber man kann nicht alles haben im Leben. Manchmal ist man wertvoll und manchmal wird man nicht wertgeachtet. So ist das Leben halt. Und dann habe ich ja vor kurzem, die einen waren dabei, also vor kurzem, vor 3 Jahren habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Alle haben gedacht, jetzt wird er 60, aber ich war erst 58. Und ich hatte einfach Lust, mal ein größeres Fest zu feiern mit mehr Leuten. Und dann habe ich in meinen Status hineingeschrieben, dann könnt ihr kommen, es gibt Salat, es gibt Brot, wir haben einen Grill, es gibt Wein und Getränke und Bier und ihr könnt einfach kommen, nehmt ein Fleisch mit oder etwas Vegetarisches oder etwas Veganes, was man halt grillen kann, wenn ihr das wollt. Und dann feiern wir zusammen und ich weiß gar nicht, ich schätze 50, 60 Leute waren wohl da und es war ein tolles Fest. Und dann gab es auch Leute, die haben gesagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Fest machst? Und ich habe gedacht, ja, wer mit mir verbunden sein will, der kann ja meinen Status anschauen und dann sieht man, was so läuft in meinem Leben und sonst sieht man es halt nicht. Also meinen Bruder zum Beispiel habe ich natürlich schon speziell eingeladen, das ist klar. Dieser Mann im Gleichnis, der hat es ganz anders gemacht. Der hat genau gewusst, die und die und die, die will ich haben. Und sie wollten nicht. Es wird in dem Paralleltext bei Lukas, meinte ich, wird noch genau erklärt, warum sie nicht wollten. Sie hatten keine Zeit, sie hatten keine Lust, was auch immer. Und es ist unglaublich enttäuschend und beschämend und frustrierend, wenn man einlädt und die Leute wollen nicht kommen. Ich war mit Katharina kürzlich an einem Geburtstagsfest. Da hat die Gastgeberin eingangs gesagt, ihr könnt euch hinsetzen, wo ihr wollt. Das war in einer Kirche. Ihr könnt euch hinsetzen, wo ihr wollt. Das haben viele Leute abgesagt. Hat mich geschmerzt. Weil es gibt, man wird ja nur einmal im Leben, was sind sie geworden? 80. 80. Und 60 Jahre verheiratet oder irgendwie so. Ist ja wurscht. Aber einfach beide etwa 80 im gleichen Jahr, wird man ja nur einmal. Und wir haben es zusammengefeiert. Ich habe gedacht, schade. Aber so geht es manchmal. Man lädt ein und die Leute haben keine Zeit. Ist ja ganz schwierig. Hat mir kürzlich jemand gesagt, wenn man Christen einladen will, dann muss man das immer mindestens einen Monat voraus tun, weil die immer volles Programm haben. Das ist immer einfach gut ausgefüllt. Und dann hat er gedacht, ja nun gut, wenn die, die eingeladen sind, nicht kommen wollen, dann nehme ich halt die anderen. Und es wird dann so sehr schön beschrieben, wie eigentlich der Hinterletzte noch dazugerufen wurde. Einfach quasi, wer nicht bei drei auf dem Baum war, der wurde mitgezerrt zu diesem Fest. Und er konnte dabei sein und mitfeiern. Und trotzdem war es dann irgendwie schwierig. Das Hochzeitsfest hat begonnen. Es war eine gute Atmosphäre, alle haben es genossen, die haben ihre Teller gefüllt mit Apero-Goodies, haben gegessen und dann kam der König und einer wurde hinausgeworfen. Einer passte nicht in die Gesellschaft hinein. Vielleicht waren es auch mehrere, ist ja ein Gleichnis, da geht es mehr darum, etwas Sinnbildliches zu erklären, zu zeigen. Und ich habe mich gefragt, wo ist das Problem? Der Dresscode hat nicht gestimmt, okay, das ist sicher mal so das Offensichtliche, aber er passte einfach nicht hinein. Habt ihr euch vielleicht auch schon, erlebt, oder wenn ihr irgendwo wart und ihr wart entweder zu festlich angezogen oder mit Flipflops an einem schönen Fest, das ist irgendwie seltsam, aber wenn man den Text genau liest, merkt man, für diesen Mann war es nicht seltsam. Für diesen Freund, wie Jürgen gesagt hat, so wird er genannt, war es nicht seltsam, dass er nicht hineingepasst hat. Er hat es irgendwie gar nicht so richtig gemerkt. So scheint es zumindest, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, als der König ihn fragt, ja, wie bist du hier hereingekommen? Was sagt er da? Nichts. Keine Entschuldigung, keine Ausrede, keine Worte für was da jetzt passiert. Er sagt nichts. Offensichtlich hat er keinen Grund, sich zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Man würde ja eine Rechtfertigung erwarten, so im Stil, ja, deine Knechte haben mich genötigt, ich musste einfach, oder im Stil von, weißt du, ich bin so schnell gekommen, ich konnte mich nicht mehr umziehen. Irgend sowas, aber er sagt überhaupt nichts. Und dann hat es unglaublich krasse Folgen. Er wird hinausgeworfen in die Finsternis. Das ist so ein krasser Gegensatz, oder? Wenn ihr euch das vor Augen führt, man ist im Licht, es wird gefeiert, es ist schön und dann ist man draußen vor der Tür in der Finsternis, in der Nacht. Und es heißt, dort ist Heulen und Zähneknirschen oder Zähneklappern. Und als ich jung war, habe ich hier und wieder mal so mit meinem Vater zusammen so einen Western von John Wayne geschaut. John Wayne, wer kennt noch den Johnny? Meine Generation und Ältere. Schwarz-Weiß-Filme vielfach, Rio Bravo zum Beispiel oder so. Und dort gibt es manchmal ja Schießereien oder Western. Und dann musste man den Leuten manchmal eine Kugel irgendwo rausoperieren, hatte aber kein Anästhetikum dabei. Was hat man dann gemacht? Man hat sie abgefüllt mit Schnaps. Und auch gleich auf die Wunde, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wie das gebrannt hat, wie die Sau. Und dann hat man ihnen ein Holzstück zwischen... weil man sich in extremen Schmerzen die Zähne ausbeißen kann, weil der Kiefer so stark ist. Man kann sich die Zähne zerstören, ausbeißen vor Schmerz, vor Leid. Und das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Nur haben die Leute, wenn sie da draußen sind, kein Holz zwischen den Zähnen. Das ist das furchtbare Bild, das der König hier oder das Jesus hier für uns malt. Und er sagt so ohne Worte, nur durch dieses Bild, da wollt ihr sicher nicht hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand hin will. Er sagt es nicht, aber es schwingt wie so mit. Es gibt diesen guten Ort und es gibt diesen anderen Ort, der schrecklich ist, der furchtbar ist. Und jetzt kommt dieses Drama so richtig zum Zug. Dieses Drama, dass eigentlich alle kommen dürfen, alle eingeladen sind. Ist ja auch heute so. Das Evangelium giltet, egal was für eine Hautfarbe du hast, egal wie dein Mittelumfang ist hier, egal ob du unglaublich schlau bist oder das Gegenteil, oder dich zumindest so fühlst, egal ob alle Menschen dir zujubeln oder du jemand bist, der immer übersehen wird, das spielt überhaupt keine Rolle, du bist eingeladen, an diesem Fest teilzunehmen. Du bist willkommen. Und wir versuchen das als Kirche auch. Es gelingt uns manchmal besser und manchmal schlecht. Ich würde sagen, wir versuchen es und wir lernen es, Menschen zu lieben, wie sie sind und wie sie kommen. Und dann habe ich mir überlegt, ja nun gut, jetzt ist also das ein Hochzeitsfest. Da ist ja irgendwie noch logisch, dass man schöne Kleider anzieht. Aber was macht man denn, wenn man keine Kleider hat, schöne? Vielleicht habt ihr auch, es gibt ja so diese zwei großen, diese zwei großen Dokumentationen oder Berichte. Diese Berichte über das, ich weiß nicht mal, wie es heißt, das Restaurant in Zürich, das so toll ist.
Kronehalle, genau.
Das ist doch was offen, Ralf, oder? In Kronenhalle oder das Palast da in Gstaad. Und dort ist ja so, ich weiß nicht, wie es in der Kronenhalle ist, aber in Gstaad ist es so, wenn du dort essen willst, dann musst du einen Job dabei haben. Wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ein Jackett. Musst du ein Jackett haben. Jetzt, was sollen die Leute machen, wenn sie im Sommer, so wie ich, relativ locker daherkommen? Sie möchten dort aber, weil sie ein Hotelzimmer haben, dort im Hotel Palace essen. Und dann haben sie so in dieser Dokumentation gezeigt, wie die Leute dann versuchen, sich drumherum zu schleichen. Mit Ablenkungsmanövern und so. Ja, wir kennen uns ja schon lange, ich bin schon als Kind hier gewesen, schwupps und schon drin. Und das geht aber nicht, denn sie wollen, dass die Leute ein Jackett anhaben. Das ist einfach Standard und fertig. Was macht man in so einer Situation? Mieten. Wenn man aber dort vor dem Eingang dieser Halle steht, im Restaurant, und möchte gern essen, hat aber keinen, was passiert dann? Umkehren, nichts essen. Die haben einen im Kasten und leihen ihn aus. Ist doch super. Du musst gar keinen kaufen, keinen mieten. Du kannst einfach gehen und sagen, ich möchte was essen. Und dann kommen sie und dann da. Warum erkläre ich euch das so hin und her? Weil die Kleider, die uns dem Dresscode entsprechend schön machen im Thronsaal Gottes, sind nicht die, wir kaufen, es sind nicht die, die wir mieten, es sind nicht die, die wir selber schneidern, es sind nicht die, wir aufpeppen und ausbessern, es sind nicht die, die wir bei Ricard oder Tutti kaufen, sondern es sind die, die Gott uns gibt. Ja, ich möchte jemanden, der eine Bibel dabei hat oder ein cooles App, mal bitten, dass er aufschlägt Offenbarung 7, 13 bis und 14. Offenbarung 7, 13 und 14. Und wer es hat, kann gerne aufstehen und einfach kurz vorlesen. Und wer es hat und nicht vorlesen will, bleibt einfach sitzen. Offenbarung 7, 13, Entschuldigung, 13 und 14.
Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.
Genau. Wie werden die Kleider schön in diesem Text? Habt ihr es gehört? Durch das Blut Jesu Christi. Sie werden schön, hell und klar, dadurch, dass der Mensch im Thronsaal Gottes Vergebung empfängt, Vergebung empfangen hat und schön gemacht wird für Gott. Und wenn du da bist und in deinem Herzen sagst, ja, es ist zwar ganz nett, oder diese Christen sind alle so lieb, wenn sie essen, darf ich immer gratis mitessen. Und wenn ich alleine bin, kann ich immer jemandem anrufen und es kümmert sich jemand. Und wenn es mir schlecht geht, kann ich mit jemandem reden, weil sie immer ein offenes Ohr haben. Oder manchmal kann ich sogar kommen und für mich beten lassen. Das ist alles nett und gut. Aber in deinem Leben sich nichts passiert. Die Gnade zwar da ist, aber du sie nicht nimmst, nicht Ja sagst dazu, ganz konkret und ganz bewusst, dann bist du wie ein Mitläufer oder wie eine Mitläuferin, die zwar nahe dran ist, aber nicht am Herzen Gottes. Ein zweiter Text, Offenbarung 19, 6 bis 8. Auch wieder, nicht wieder Ralf, sondern jemand anders, nicht, dass er da alle sein Pulver verschießt, bevor er feiert. Offenbarung 19, 6 bis 8. Offenbarung 19, 6 bis 8. Ihr wurde gegeben oder ihnen wurde gegeben ein Kleid, das hell und leuchtend ist. Das sind die gerechten Taten der Gerechten. Vielleicht kennt ihr diesen Film mit Tom Hanks, einer seiner besten Filme vielleicht, ja, viele gute, aber der Film Forrest Gump. Und Forrest Gump, ich sage es nochmal, weil es vielleicht ein bisschen kurz ist und man es nicht so gut versteht. Und dann gibt's mehrere ganz prägnante Szenen, aber eine Szene, da wird er gefragt, bist du eigentlich dumm? Und Forrest Gump, also Tom Hanks, sagt in seiner Rolle, meine Mutter sagt immer, dumm ist, wer Dummes tut. Dumm ist, wer Dummes tut. Das, was wir sind, das strahlt nach außen. Wenn du gerecht bist durch die Gnade Gottes, dann fließen aus deinem Leben gerechte Taten. Und darum sind, wenn man diese Übersetzungen hier an dieser Stelle anschaut, ist es nicht immer ganz klar. Teilweise heißt es einfach, die Gerechtigkeit, dieses Kleid ist die Gerechtigkeit, die sie empfangen haben. Aber es ist auch das, was aus unserem Leben an Gerechtigkeit wieder ausströmt, wie wir ein Durchlauferhitzer. Gottes Gerechtigkeit macht uns gerecht und wir fangen an, gerecht zu leben, richtig zu leben. Das bekommen diese Leute hier. Ich hoffe, ihr seht das. Sie bekommen diese Kleider. Es ist so ein ähnliches Bild wie bei dem verlorenen Sohn, der zurückkommt. Der Vater sagt, zieht ihm diese Lumpen aus und gebt ihm schöne neue Feierkleider und schlachtet und macht ein Fest, denn ich habe volle Freude. Steckt ihn einen Ring an den Finger, es soll wieder geehrt werden als mein Sohn. Er ist zurückgekommen, er ist heimgekommen. Und in seinem Leben hat sich eigentlich nichts geändert. Der Unterschied ist einfach, er hat diesen Schritt wieder gemacht in die Gegenwart seines Vaters. Er ist wieder vor seinem Vater aufgetaucht. Und dann sagt er nicht, nein, ich will meine Lumpen behalten. Und ich glaube, das ist das Problem dieses Freundes. Er war zwar nahe dran, aber im entscheidenden Moment war ihm sein altes Leben wichtiger als das Neue, das Gott ihm gab. Um es mal so sehr plump zu sagen, zu formulieren. Im entscheidenden Moment war ihm wichtiger, zum Beispiel seinen Zorn, seine Wut und seine Unversöhnlichkeit festzuhalten, anstatt Gnade und Vergebung zu empfangen und weiterzugeben. Im entscheidenden Moment war es ihm wichtiger, sich selber zu bemitleiden und traurig zu sein darüber, dass er arm ist und dass niemand sich um ihn kümmert und niemand ihn gern hat, als die Liebe Gottes zu empfangen und sagen, ich erkenne mich als geliebtes Kind Gottes. Dass wir im Thronsaal Gottes bestehen können, das ist Gottes Werk an uns. Das tut er. Und offensichtlich hat dieser Mensch hier, diese Person, genau das von sich gestoßen. Er wollte all die Freuden, all das Schöne, aber er wollte sein Leben nicht verändern lassen. Es durfte ihm nicht unter die Haut gehen. Es durfte nicht in sein Herz einsickern. Er wollte weiterhin so leben, wie er wollte. Und darum hat er nicht hineingepasst. Vielleicht bist du auch so ein Mensch, der gerne hört von der Liebe Gottes. Ist ja heute alles sehr einfach, oder? Du kannst einfach YouTube und dann den Lieblingsliebesprediger aus dem Internet rausziehen und dann immer wieder hören und sagen, ja, wie schön bist du, wie gut bist du, wie toll machst du alles. Was bist du für ein wertvoller Mensch, wie sehr hat Gott dich lieb und all diese Dinge. Und es stimmt alles. Und dann gehst du weg und machst doch das, was du immer getan hast. Und dann ist die Gnade nicht angekommen in deinem Leben. Die verändernde Kraft Gottes hat nicht Niederschlag gefunden in dir, keinen Ausdruck bei dir. Und ich glaube, das ist das Problem hier. Und wenn du spürst, dass, da redet der da vorne jetzt von mir. Ich habe noch Dinge, die ich festhalte, krampfhaft, weil ich sie Gott nicht geben will. Ich finde immer noch, die anderen mögen zwar Gnade bedürftig sein, aber ich bin eigentlich ganz ein guter Kerl, ich mache schon alles richtig. Diese Christen sind zwar lieb und nett, aber eigentlich haben sie ja nicht verstanden, wie die Welt funktioniert. Wenn du noch in diesem Kampf bist mit Gott, dann kannst du unglaublich nahe dran sein, ohne wirklich mit ihm verbunden zu sein. Und ich möchte dich heute einladen, diesen Schritt zu tun in das Ja hinein. Der Unterschied zwischen den Berufenen, den Hergerufenen und denen, die erwählt sind, sind nach meinem Verständnis die Gnade angenommen haben, die Ja gesagt haben, nicht nur gekommen sind, sondern ganz bewusst in ihrem Leben gesagt, ja, Gott, mit dir will ich leben. Ja, Jesus, du bist mein Herr. Ja, ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte jetzt euch, liebe Gemeinde, bitten, dass ihr nachher, wenn ich sage, mal alle so ganz schön fromm eure Hände nehmt und faltet und dann eure Augen schließt, euren Kopf ein bisschen runterhebt und mal in dieser Position verharrt, bis ich es sage. Ihr könnt euch wieder frei machen. Also tanzen habt ihr ja nicht so richtig gewollt, also nicht ganz alle, aber ja, wie gesagt, ich sage es, wiederhole mich zum 100. Mal, wir arbeiten daran. Und vielleicht muss ich mal meine Tochter einladen, sie ist ja Jazz-Tanzlehrerin, kann uns da was noch geben. Also, und die anderen, die jetzt denken, hey, ich möchte auf jeden Fall nicht ohne Holzstück mit knirschenden Zähnen in der Finsternis sitzen. Ich möchte auf jeden Fall nicht irgendwann mal von Gott zusammengefesselt werden und hinausgeworfen werden. Ich möchte auf jeden Fall nicht nur diesen Ruf Gottes gehört haben, sondern ihn auch ganz konkret und ganz bewusst annehmen. Alle, die das möchten, die bitte ich nachher aufzustehen und wir beten zusammen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Die sagen, ja, ich freue mich jetzt schon. Ich sehe diese Kleider und sie sind nicht bei C&A gekauft oder bei Zalando, sondern sie sind von Gott gemacht, genau passend für mich. Alle die Hände falten, Augen zu, Kopf runter. Jetzt. Und wenn du spürst und merkst, du siehst, ich habe meine Augen auch zu, wenn du spürst und merkst, du möchtest diesen Schritt jetzt auf Jesus zutun. Du möchtest neu bekleidet werden mit diesem Kleid, gewoben aus Gnade und Barmherzigkeit Gottes für dein Leben. Wenn du merkst, ich habe all das Ramschzeugs zum Loswerden, ich möchte diese alten Huddelkleider loswerden und neue empfangen, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Aufzustehen in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Aufzustehen vor dem Herrn und König, der dich ruft, der dich sucht und der dein Leben verändern möchte. Bitte dich jetzt aufzustehen in der Gegenwart Gottes und ihm zu sagen, ja, ich will diese Berufung annehmen. Du kannst es ganz leise vor dich hinmurmeln, dass du niemand störst neben dir. Ja, ich will jetzt diese Berufung annehmen. Und ja, ich möchte ein Auserwählter Gottes sein. Ja, ich möchte ein Auserwählter Gottes sein. Und ja, ich lege ab meinen Zorn, meine Wut und meine Unversöhnlichkeit. Ich lege ab meinen Zorn, meine Wut, meine Unversöhnlichkeit. Und ich strecke mich aus nach diesen wunderschönen Kleidern Gottes, mit denen er mich bekleidet. Ich strecke mich aus nach diesen wunderschönen Kleidern, mit denen er mich bekleidet. Ich lege ab dieses Denken, dass ich immer zu wenig bin und nicht gut genug bin und nicht genüge. Ich lege ab, dass ich immer zu wenig bin, nicht gut genug bin und nicht genüge. Ich trete ein in diesen Raum Gottes, in dem alles vollkommen ist. Ich trete ein in diesen Raum Gottes, in dem alles vollkommen ist. Und ich spreche dir zu, du sollst ein Kind Gottes sein. Du sollst deinen Platz haben am Tisch Gottes. Du sollst dazugehören zu dieser heiligen Schar, die Gott zujubeln und mit ihm Hochzeitsfest feiern. Amen. Könnt ihr wieder Platz nehmen? Die anderen können wieder zack, sich frei machen. Und ich komme zum Schluss. Vielleicht habt ihr gespürt, Jörg hat es auch gesagt, als er den Text gelesen hat, dieser König ist unglaublich freundlich. Er sagt nicht, du elender Dreckskerl, was machst du hier? Sondern sagt, Freund, was ist passiert? Freund, das ist das, was Gott immer sein möchte für uns, der Freund. Und du kannst auch Freund sein Gottes, Freundin Gottes. Ja, wir haben dann weiter mit diesem Mann gesprochen in Winterthur. Und er hat uns gesagt, ja, esst einfach euer Apéro auf. Wir gehen jetzt dann als Festversammlung hinein, werden dort feiern, meinen Geburtstag, und werden ein gutes Essen essen, einen guten Wein trinken, und ihr bleibt doch einfach draußen. Und wir haben gedacht, ja, wir haben ja etwas anderes vor. Und er hat uns gesagt, ja, das ist sicher eben die Schleife, dort müsst ihr hin, nicht GVC, Schleife. Und dann haben wir eine Schleife gefahren, ist ja ein bisschen noch ein Stück von dort weg, und haben dann unseren Platz, wie gesagt, gefunden mit Chips und Salznüsschen und Orangensaft und halt eben kein Wein. Nun ja, ist da ein christlicher Anlass. Und wir haben gelacht, also ich habe gelacht darüber, ich weiß gar nicht, ich müsste Katharina fragen, wie es für sie war. Mir ist schon auch ein bisschen peinlich, solch Zeugs, aber ich denke dann, hey, das Leben geht weiter. Was soll ich mich kümmern, das Apéro war gut. Und es macht auch gar nichts, wenn man mal irgendwo etwas falsch macht. Was soll's? Aber hier, in diesem Text, da geht es nicht darum, ob Schleife oder GVC oder Geburtstagsfest oder Missionsfest. Hier geht es um alles oder nichts, um Ewigkeit oder Nicht-Ewigkeit, um Licht oder Finsternis, dieser unglaubliche Kontrast, den Jesus hier schafft. Und darum ist es wichtig, dass wir überzeugt sind und wissen, wir sind nicht nur Gerufene, sondern wir sind auch die, die handverlesen, auserwählt sind, unseren Platz vor dem Thron Gottes haben. Und wenn du vorher nicht den Mut gehabt hast zum Aufstehen und das Gebet mitbeten, du kannst nachher gerne nach vorne kommen. Ich werde hier mich auf dem Sofa bequem machen. Ich weiß gar nicht, wer betet heute. Gut, dann bin ich's. Ich werde auf dem Sofa mir es bequem machen. Und die, die einfach ein Anliegen haben zum Beten, so ganz, so wie immer, die sollen doch noch einen Moment warten. Alle die, die aufgestanden sind und das festmachen wollen, kommt doch nachher nach vorne. Wir setzen uns da schnell hin und schwatzen noch zwei, drei Worte. Und die, die nicht, eben nicht gedauert haben, aufzustehen, aber eigentlich spüren, ich müsste da was festmachen, kommt doch. Es gibt keinen besseren Moment als heute. 7. Juni, Geburtstag von Ralf. Könnt ihr euch immer daran erinnern, wenn Ralf Geburtstag feiert? Dort habt ihr auch ewiges Leben neu ergriffen. Amen.